Herzlich willkommen zu Shark Bite, Ausgabe 61, eine vollgepackte Sendung über die Haie, auch in dieser Woche wieder, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Markus. Hallo Markus.
Hallo, die Stimme hat mich leider noch nicht zurück.
Aber ich kann dich hören, das ist schon mal ein Vorteil.
Ich hoffe, alle anderen auch.
Ja, wir gehen auch in dieser Woche einmal durch, was die letzten Tage so passiert ist rund um die Haie, inklusive der Spiele vom vergangenen Wochenende, und können dann jetzt natürlich vorab schon mal sagen, der nächste Sharkbite, da wird es ein paar Tage dauern, denn die Spiele der Haie, die liegen jetzt etwas komisch in den nächsten Tagen. Wolfsburg am Freitag und dann ist der Sonntag nichts und dann hast du Mittwoch, Freitag, Sonntag, sodass wir dann Ende Oktober, also wenn wir von heute ausgehen, Aufnahme Montag, ausgehen so in 14 Tagen, dann wieder die nächste Folge, weil das Ganze nächste Woche irgendwie dazwischen zu drängen, wäre doch ein bisschen viel. Und nach nur einem Spiel, nur gegen Wolfsburg, ich glaube, da brauchen wir nicht extra einen Podcast für machen. Oder sollte das so sein, dann werde ich das hören, dann machen wir einen, aber da müsste schon einiges passieren. Wir gucken, wie immer, zum Start auf die Jugend, fangen diese Woche mal mit der U17 an. Das ist nämlich ganz einfach. Die hatten spielfrei am vergangenen Wochenende, liegen in der Tabelle immer noch vorne, da ist nicht viel passiert, und spielen am kommenden Wochenende nur ein Spiel, und zwar am Samstag auswärts 16.45 Uhr in Krefeld. Da, wenn sich das einer von uns beiden anguckt, dann im Zweifelsfall eher der Markus.
Ja, bin ich direkt dran.
Der hat dann nämlich ländliche Vorteile. Und dann gucken wir nochmal eine Runde hoch in die U20, denn da sind jetzt die Findungsgruppen vorbei. Wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, die U20 der Junghaie sicher durch. Und wir haben die letzte Woche immer wieder drüber gesprochen. Es könnte passieren, dass der amtierende Meister, dass die Jungadler Mannheim nicht in der Top-Division landen. Und der Fall ist tatsächlich am vergangenen Wochenende eingetreten. Und zwar...
Halt ich mal hier so rein. Phil, Sven, was denn da passiert?
Mit dem knappest möglichen aller Entscheidungen. Denn... wenn man auf die Tabelle guckt, die Junge Eisbären Regensburg mit 19 Punkten auf Rang 4, die Junge Adler Mannheim mit 18 Punkten auf Rang 5. Die Junge Adler haben das bessere Torverhältnis. Und es begab sich, dass am Sonntagvormittag das Spiel der Junge Adler in Landshut in die Overtime ging. Also was wirklich, ein Tor bei 3-3 Overtime, das die Junge Adler die Top-Division gekostet hat. Hätte man selber getroffen, wäre man Vierter und die Junge Eisbären wären auf 5 raus.
Ja.
So hat es für die Junge Eisbären gereicht und die Junge Adler finden sich in der Qualifikation zur Runde wieder. Die Qualifikationsrunden bestimmen eben die 4 Teams, die für nächstes Jahr wieder mit in die Findungsgruppen oben in der oberen Region reinfinden. Die Top 8 Teams aus der diesjährigen Findungsphase, die finden sich jetzt in der Top-Division wieder. Da gibt es noch keinen kompletten Spielplan, aber für das kommende Wochenende hat man schon mal vorgeplant. Und zwar die Junghaie spielen am Samstag zu Hause gegen Schwenningen um 17 Uhr und am Sonntag dann natürlich wieder zu Hause um 12 Uhr. Und wer eben schon mal gut zugehört hat, die Haie spielen am Sonntag nicht. Heißt also, jeder hat theoretisch die Zeit, um 12 Uhr in die KA2 zu gehen, um sich die U20 anzugucken. Im Zweifelsfall auch schon am Samstag um 17 Uhr. Jeder gern gesehen. Ich versuche auch, dass ich auf jeden Fall eins von den beiden Spielen hinbekomme am Wochenende. Schauen wir mal, ob das alles klappt. Ansonsten noch in der Runde mit dabei sind die Teams, die aus der Findungsgruppe B, aus der Haie-Gruppe dazu kommen, die Eisbären Juniors, die DEG und der ERC Ingolstadt. Und aus der anderen Gruppe kommt der Krefelder e.V., der e.V. Landshut, der Schwenninger ERC und die Jungeisbären Regensburg eben. Und Markus, Jugend, gut in die Saison gestartet, sage ich mal. Alles andere als Top-Division wäre ja für die U20 eigentlich fatal gewesen, ebenso wie das jetzt bei Mannheim gelaufen ist.
Man kann ja sagen, alles ist am Plan gelaufen, ne? Aber sowas wie Mannheim kann natürlich jedem mal passieren, ne? Weiß uns natürlich nicht, wie die Gegebenheiten in Mannheim gewesen sind, ob es da eventuell Schwierigkeiten gab mit Verfügbarkeit von Spielern, Verletzungen oder so. Weiß man ja nicht. Können die anderen vielleicht, also Sven, Phil, ne, vielleicht irgendwie mehr zu sagen. Aber ja, im Endeffekt kann man sagen, das erste Ziel ist erreicht und jetzt geht's weiter.
Ja, ich füge mal eine Sache ein, ich muss sie mir gerade mal kurz raussuchen. Auf Twitter gibt es ja den Nils Kloppmann von Elite Prospects, der ja wirklich viel beziehungsweise alles für die Jugend übrig hat. Und der hat noch mal was gesagt, was natürlich in dem Sinne richtig schwierig ist, weil mit Blick auf die U18-WM, wo der DEB den Wiederaufstieg schaffen möchte in die Top-Division.
Meinst du das Testspiel in Finnland?
Da haben die Mannheimer mit 7 Spielern den größten Block. Und diese 7, ja, die sind jetzt natürlich in der Quali-Runde und sind nicht mehr auf höchstem Level.
Ganz kurz, waren es nicht 8? Ich meine, ich hätte 8 gelesen, aber es kann auch 7 sein.
Ich habe es gerade offen, deswegen, also schreibt 7. So. Vielleicht hat er es nochmal geändert, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber 7 sind auf jeden Fall das, was jetzt bei ihm auf Twitter steht.
Ja, und vor allen Dingen, die Mannschaft hat halt, irgendwie war noch da Testspiele in Finnland. Und
das war die U16.
Das war die U16, okay.
Das war die U16, ja.
Da waren die Ergebnisse ja auch jetzt nicht wirklich schön.
Ja, generell, glaube ich, waren die ganz okay. Ich glaube, bei einem Spiel sind sie schwer unter die Räder gekommen. Die beiden anderen Spiele waren gar nicht mal so weit weg. Aber auch das...
Eine mit 11, also das eine war, glaube ich, mit 11 Gegentoren.
Auch das finde ich jetzt kurzfristig raus, weil das schreibt der Nils natürlich auch immer. 1:11, 1:4 und 0:6. Und es war wohl dieses Mitteldrittel im ersten Spiel, was so schlecht gewesen ist. Generell war es aber wohl ganz in Ordnung.
Na gut, okay. Lassen wir das mal so stehen. Aber er hat da mehr Expertise als wir.
Würde ich auch behaupten, ja.
Definitiv.
Lassen wir die Jugend ein bisschen hinter uns und kommen zu den Profis und hatten am letzten Wochenende 2 Spiele. Markus, 0 Punkte, stimmten genauso wenig wie meine 2 Punkte, denn die Haie haben am Wochenende 3 Punkte geholt und wir werden das Ganze jetzt gleich ein bisschen aufarbeiten. Eigentlich waren das die 3 Punkte, mit denen wir nicht gerechnet haben, aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. Markus, wir fangen mal an in Frankfurt bei der Partie.
Ganz kurz, Spoiler vorab. Erinnere dich an meine Worte. Ich habe gesagt, wenn sich nichts ändert, rechne ich mit 0 Punkten. Und da wir mit Frankfurt anfangen, kann ich schon mal sagen, es hat sich ja nach dem Spiel was geändert. Von daher.
Es hat sich auch vor dem Spiel was geändert.
Gegen Frankfurt?
Ja.
Ja, schieß mal los.
Also zumindest die Sturmreihen.
Ja.
Hatten sich da schon geändert. Also von daher, es hatte sich was geändert und ja. Aber es hat nicht unbedingt gereicht, um in Frankfurt da Zählbares mitzunehmen. Wir gehen das jetzt gleich mal durch. Kleiner Hinweis, zu dem Spiel war ich auch bei den Kollegen vom Bamble Bros Podcast zu Gast. Wer da reinhören möchte, ich glaube, da haben wir wirklich über das Spiel gute 40 Minuten gesprochen mit dem Phil. Also wenn du Fragen hast, Markus, ich kann dir die jetzt beantworten zu der Partie.
Ach ja, diese Partie, ja. Wo fängt man denn an? Ja, wahrscheinlich fängt man vorne an. Ne?
Ja, vorne war gut.
Ja, es ging ja schon los mit dieser Strafe, mit dieser Doppelstrafe nach 7 Sekunden. Da habe ich ja schon gedacht, oh Gott, was gibt das heute? Was wird das heute für eine Veranstaltung in Frankfurt? Ja, ich glaube, bei den Heinen hat es Bayern getroffen, auf der anderen Seite war es
Cremarosa.
Cremarosa, danke, den es ja getroffen hat. Ja, das war wieder so DEL-Schiris at its best, aber gut. Es ging dann weiter, die Haie zogen dann, glaube ich, nochmal 2 Strafen.
Ja.
Justin Schütz war es. Und dann war es so eine Katapoft-Strafe, die dann im 0:1 resultierte. Oder wo aus das 0:1 resultierte von Carter Rowney. Und dieses Tor zeigte zu diesem Zeitpunkt die ganzen Unzulänglichkeiten im Heilspiel, sei es defensiv oder in der Unterzahl. Ne? Dominik Bock ist es dann, der dann auf der rechten Seite völlig frei steht, schießt, jagt das Ding, glaube ich, Pankowski am Kopf vorbei an die Latte. Das Ding landet dann irgendwo hinter neben Pankowski und Carter Rowney steht halt völlig unbedrängt neben Pankowski und kann die Scheibe ins leere Tor schieben. Und da fragt sich halt wieder, wo ist der Spieler oder wo ist der Heilverteidiger im Slot, der sich dann um Carter Rowney halt auch kümmert. Der stand ja da wirklich mehr oder weniger gänzlich alleine. Und auch Dominik Bock hatte ja niemand vor sich, der da irgendwie sich mal den Schuss wirft oder da hätte was gegen machen können. Und
gehst du mit mir mit? Pankowski ist nicht ganz unschuldig, wenn ich dir jetzt sage, dass er den in die Fangen kriegt und nicht festhält?
War das so?
Ja.
Ich dachte, das wäre eine Latte gewesen. Oh, fuck it. Okay, gut, dann Pankowski Fangen. Ich hab das irgendwie dann völlig falsch wahrgenommen, aber ich entschuldige mich, weil bin ich ganz auf der Höhe. Deswegen, gut, dann Pankowski, klar, in der Fanghand hätte er haben sollen können müssen.
Ich meine, das ist halt so ein Ding, ne? Das ist
Er hat freie Sicht gehabt.
Er hat freie Sicht, es ist nah. Er hat ihn in der Fanghand, er fällt ihm raus.
Ja, aber wenn er schon drin ist, dann.
Ja, aber. Dann, und dann kommt der Punkt, wo du eben gut angesetzt hast, da müssen die Verteidiger da sein. Ne, und da standen zwei direkt vor Pankowski und sie haben es beide nicht geschafft, die Scheibe wegzuräumen. Kann man diskutieren, muss er den festhalten? Ja. In der Folge, wenn er ihn nicht festhält, dann müssen aber die Verteidiger da sein und ihren Job machen. Auch wenn du mit einem Mann weniger bist, dann hast du normalerweise trotzdem vor dem eigenen Tor eigentlich die Überzahl, weil du ja eher außen oder auf dem Punkt dem Mann eher ein bisschen Luft lässt. Oder in diesem Fall hatte Bock ja schon sehr viel Luft.
Ja, viel zu viel. Also, ganz ehrlich, beide, sowohl Bock als auch Rowney, die kannst du im Powerplay nicht so stehen lassen. Das geht nicht.
Wir können das Torhüter-Game später noch mal aufmachen, wenn wir über die beiden Partien gesprochen haben. Das würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen zulassen, aber da können wir gerne später noch mal zwei, drei Worte zu verlieren. Frankfurt hat dann nämlich noch das 2-0 gemacht, zwei Kämpfe gewonnen hinter dem Tor der Haie, dann der Pass in den Slot und auch da Yannick Wenzel zwar nicht gänzlich frei, aber doch so frei, dass der Verteidiger, in dem Fall Nick Bailen, nicht so viel eingegriffen hat, dass Wenzel wirklich die Scheibe nochmal stoppen konnte und sie sich dann ausgucken konnte, wo er die halt Pankowski dann reinlegen will. Haie-Verteidigung und Unterzahl, das war das, was wir ja zuletzt auch schon mal angesprochen hatten, hat bei diesen beiden Dingern noch nicht so funktioniert.
Nee, hat das so generell nicht funktioniert. Und nur um es jetzt einmal zu erwähnen, also die Szenerie im Powerplay, klar, dass da keiner vom Tor aufräumt, ist das eine. Aber wenn du mal 5-gegen-5 so Situationen hast, wie oft kommen Schüsse aus dem hohen Slot oder von der blauen Linie, wo sich im Grunde alle vor den Torhüter zusammenziehen, die Scheibe wird dann geblockt, die liegt dann irgendwo im Pulk rum und keiner von der Abwehr hat irgendwie den Überblick, wo die Scheibe ist. Und wenn man sie sieht, dann wird drüber gehauen, dann wird sie nur halbherzig geklärt, sodass eigentlich die Stürmer es leicht haben, sich vorm Tor in Szene zu setzen. Und das lässt im Endeffekt natürlich auch dann die Torhüter schlecht aussehen.
Danach sind die Haie aber zurückgekommen und es hat ein bisschen sich was getan. Wir haben es eben schon angesprochen, ne? Uwe Krupp hatte in den Reihen ein bisschen gewühlt, Tim Wohlgemuth zwischen Grenier und Schütz gerutscht, McIntyre dafür wieder zurück an die Seite von Jason Best und in der Partie war noch Freddy Storm mit dabei und Carter Prof mit den beiden U23ern dann in der vierten Formation. Und warum erwähne ich das? Weil die Überzahl, die Haie hatten, gerade vorbei war, als dann das 2-1 fiel. Da waren die Haie noch in der Überzahlformation auf dem Eis, hatten sich festgespielt. Frankfurt war schon wieder zu fünft, aber noch nicht gut postiert. Bailen auf die rechte Seite zu Wohlgemuth und der hat ungefähr genauso viel Platz wie Bock vor dem 1-0. Im Gegensatz zu Bock hat Wohlgemuth aber die Scheibe besser platziert und genau in den Knick oben gejagt für sein erstes Saisontor. Und du hast direkt gesehen auf dem Eis, was das bei ihm auch für eine Erleichterung war.
Ja, also ich glaube, Man hat angesehen, wie viel Steine ihm da vom Herzen gepoltert sind, weil ich glaube, der hatte schon arg an sich gezweifelt. Wenn du dann so einen Schuss daraus jagst und den so passgenau oben in den Knick jagst, kann man nur sagen, Hut ab dafür. Hat er viel Frust eingelegt, würde ich fast sagen. Ja. Also, das hat ihm mal gut getan.
Und es folgt ja auch noch das 2-2 im ersten Runde. Und das war so typisches Haie-Eishockey, wie man es in den ersten paar Spielen gesehen hatte. Schnell die Scheibe raus, auf links verlagert, Justin Schütz mit viel Speed zum Tor, am Verteidiger vorbei. Der junge Lua Nihus vielleicht ein bisschen falsch postiert. Wird da in seiner wahrscheinlich langen Karriere noch lernen. Die Anlagen dafür hat er, aber gegen Schütz sah er in dem Moment schlecht aus, zieht die Notbremse, es gibt den Penalty und Maxi Kamera eiskalt zum 2-2 nach dem ersten Drittel. Und ich mache jetzt mal kurz den Sprung. Wir gehen mal gerade das zweite Drittel durch, gehen mal gerade ins letzte Drittel, Markus. Schütz mit viel Speed an Lua Nihus vorbei. Ein junger Spieler, der steht ein bisschen falsch, das kann mal passieren, der zieht die Notbremse. Sprung ins dritte Drittel, Frankfurt 4-3 vorne. Frankfurt flippt die Scheibe über die rechte Seite aus. Cameron Brace läuft Moritz Müller davon. Der lässt ihn laufen und macht nichts mehr. Und Brace trifft direkt zum 5-3. Was hätte ich mir gewünscht? Dass Moritz Müller, genauso wie Nihus, da sich einfach reinkloppt und wenn er ihn legt, legt er ihn halt.
Ich formuliere es mal so. Moritz Müller hat das Play aufgegeben.
Er hat halt Brace sehr früh, ne?
Ja, viel zu früh. Viel zu früh. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lang war ein Moritz Müller vorher auf dem Eis, ne? Es wird ja immer gerne damit argumentiert, langer Wechsel, schwere Beine, kam nicht mehr hinterher. Keine Ahnung, aber so von außen jetzt der Blick darauf, allein auf die Situation ohne Eiszeit oder so irgendwas jetzt mit reinspielen zu lassen, hatte das Play viel zu früh aufgegeben.
Ja, aber gerade dann, ne? Also er war, und ich habe es mir eben noch mal angeguckt in der Vorbereitung auf den Bamble Bros Podcast. Er war in der Reichweite, den Nihus zu machen.
Ja.
Und eigentlich erwarte ich das dann, ne? Weil die Chance beim Penalty gut auszusehen ist auch nicht schlecht.
Nein, natürlich. Und ich ziehe dann gerne mal die Karte. In Unterzahl legt sich ein Moritz Müller gerne übrigens mal sozusagen gerne aufs Eis und versucht die Schussbahn zuzumachen. Das finde ich auch schon immer abenteuerlich, dass er das macht, weil man sieht dann den Stürmer da Sekunden stehen und kann sich überlegen, was er dann macht, wo er den Pass hinspielen will. Moritz Müller liegt dann regungslos auf dem Eis. Und kann halt nichts fürs Play machen, nimmt sich eigentlich wohl selber raus. Und warum sich da nicht ihm hinterher schmeißt, ihm entgegenschmeißt, ihm irgendwie versucht, das Bein zu stellen oder die Scheibe wechseln oder sonst irgendwas, ne? Und das ist was, das ärgert mich einfach.
Nehmen wir das mal wieder zurück. Wir sind im zweiten Drittel angekommen. Die Haie gehen in Überzahl durch Tim Wohlgemuth in Führung. Und das war dieses klassische Haie-Set-Play, ne?
Ja, das war auch wieder wunderbar gemacht. Das Bulli hat Louis Marco Brie geholt. Dann Andreas Thugus an der linken Seite, der die Scheibe zurücklegt zu Nick Balen. Der legt sie dann quer auf Wohlgemuth. Und der mit dem One-Timer auch wieder herrlich in die Maschen. Von daher richtig gut gespielt. Und da, ganz wichtiger Punkt, der Pass von Nick Balen kam genau auf die Kelle, sodass Wohlgemuth was damit anfangen konnte und sofort verarbeiten konnte. Und das ist auch so ein Ding, das hatten wir die ersten Spiele halt einfach nicht in dem Maße.
War noch leicht abgefälscht, der Abschluss, Canetta ohne Chance. Und trotzdem mit 3 unanswered goals, wie die Amis so schön sagen, also 3 Tore, ohne dass der Gegner zwischendurch trifft, kehrte dann keine Ruhe ein, denn danach spielte erstmal wieder nur Frankfurt und Brace hat dann ein sehr schönes Tor gemacht zum 3-3. Ich kann Pankowski da nicht aus der Gleichung rausnehmen, Markus.
Das war im Endeffekt zu einfach. Kurze Ecke aus dem Winkel. Muss er auf jeden Fall besser machen.
Und er macht sich den Weg, also Brace macht sich den Winkel ja mit seinem Move, den er da macht, selber noch schwieriger. Ne? Also er zieht ja extra nochmal auf die Grundlinie rüber, ne? Und dann unten Five-Hole durch.
Ja, das ist maximal ärgerlich. Trotz alledem, was ich auch noch aufmachen möchte in der Gleichung ist, was die Haie davor für Chancen haben liegen lassen. Ne? Die hatten, glaube ich, Anfang des zweiten Drittels insgesamt ein Torschussverhältnis von, ich glaube, 9 zu 2, 8 zu 1 oder was es gewesen ist. Ne? Und wenn du dann nur dieses eine Powerplay-Tor machst und alles andere liegen lässt und Frankfurt kommt durch so ein Scheißtor wieder ins Spiel zurück, ne? Ja, Frankfurt hat ganz viel Energie gegeben, den Haien hat es irgendwie, ich möchte nicht irgendwie sagen, den Stecker gezogen, aber Frankfurt hat ja nach dem 13er Ausgleich dann auch nochmal 3 Tore nachgelegt, ne? Ja, das 4 zu 3 war todesunglücklich. Ich glaube, es war insgesamt zweimal abgefälscht
Ja,
und
mindestens, wenn nicht sogar dreimal. Ja.
im Endeffekt war es dann Brady Austin, in dessen Schlittschuh die Scheibe dann ins Tor getrudelt ist. Ne? Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, Pankowski steht an der Falschen, steht viel zu weit vorne. Wenn er da nicht steht, kann er das Ding von Austin dann irgendwie auch noch abfangen. Aber
Nein.
nein, nein,
Ganz einfach nein.
einfach nein, genau. Also da, es sieht halt echt bescheuert aus, aber da
Ja,
kann
aber
man
was willst
immer.
du, wenn Austin da den Schlittschuh wegzieht, dann geht das Ding einen Meter vorbei, ne?
Ja, deswegen, also
Also von
kann ich nichts machen.
daher,
Ist halt scheiße gelaufen, das Ding. Und das hat Frankfurt halt dann noch mehr Energie gegeben. Ne? Und dann kommt das 5 zu 3, was du gerade schon angesprochen hast. Und dann setzt halt der momentan überragende Matuschkin halt noch eins drauf in dem 6 zu 3. Und spätestens da war das Ding dann gegessen. Auch wenn die Haie nochmal den Justin Schütz auf 6 zu 4 verkürzt haben.
kannst du es da gegessen?
Ganz ehrlich, klar, es waren noch 2 Minuten zu gehen. Matuschkin hat dann noch eine Strafe genommen, aber irgendwie so die Haie schaffen es dann in kürzester Zeit nochmal solche Defizite wegzumachen und wieder zurückzukommen. Ich hatte irgendwie nicht so, hatte nicht die letzte Überzeugung, dass das diesmal wieder so ist oder dass das diesmal klappt.
Also dann fiel das 5-3, über das haben wir eben gesprochen, das 6-3 war ja ähnlich, ne? Wieder Brace über die Seite, diesmal kann Pankowski den Schuss halten, pariert ihn genau in die Schlittschuhe von Matuschkin, von da aus geht die Scheibe rein. Es gab den Videobeweis, ganz ehrlich, für mich hätte es den nicht geben müssen, weil das war sowas von klar, keine Kickbewegung, dass man da im Zweifelsfall nicht hätte rausgehen müssen. Verstehe aber auch die Schiedsrichter, dass sie es dann doch einmal lieber machen, aber an dem Tor gab es hier nun mal wirklich nichts zu rütteln. Mit dem Anschluss von Justin Schütz dann aber noch mal die 2 Minuten vor dem Ende, wo er den Schuss von Best abgefälscht hat, was im Fernsehen und in den Highlights übrigens nie korrigiert worden ist, was ich nicht verstehe, weil man sieht ganz klar, dass der Schuss von Best flach weggeht und die Scheibe oben einschlägt. Also weiß ich auch nicht. Kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Waren die Haie, und die haben sie auch nach dem 6-3 ja nicht aufgegeben, waren die Haie wieder dran und fällt das 6-5 früh und die Chancen für die Haie waren da. Dann geht das Spiel, glaube ich, auch noch mal in die Overtime. Ein bisschen Glück von Frankfurt war dann eben tatsächlich, dass sie die Strafe genommen haben. Zwar 4 gegen 6 Unterzahl dann, aber der Vorteil ist, wenn der Torwart raus ist, du kannst halt jede Scheibe gnadenlos rausprügeln und es gibt kein Icing.
Ja, ne? Also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht zwingend das Gefühl, dass da noch die Overtime drin war, aber sie waren bemüht hinten raus am Meier, das ist richtig.
Markus, du bist ja ein Freund von Zahlen. Die Haie haben 4 Tore auswärts geschossen. Das darf gerne schon mal für einen Sieg reichen im Normalfall. Aber das sollte auch im Normalfall dafür reichen, dass du den gegnerischen Goalie unter 90% Fangquote hältst. Und selbst das hat in diesem Spiel nicht gereicht für.
Ja, ich bin noch der Freund einer anderen Zahl. Dieses Mal ist es die Rücknummer eines Spielers. Und es ist die von Stan Dietz, weil das haben wir eben noch gar nicht gesagt. Diese Strafe vor dem 4 zu 3. Was sagst du denn dazu?
Ja.
Ja, also.
War das die, die so richtig blöd war?
Die war so richtig blöd. Er wollte ja den Hüftcheck, glaube ich, ansetzen und hat's ja schon mehr oder weniger.
Ja, und war völlig, völlig vom Timing her falsch. Ja,
ja eine Minute vorher telegrafiert, dass er das machen will. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Frankfurter das gewesen ist, den er dann da im Endeffekt mit Beinstellen, die Strafe gab es dann von den Beinen geholt, aber er war ja so.
Er hat dann den Schlittschuh hinten ausgefahren, als er gemerkt hat, er kommt nicht
hin. Ja, genau, richtig. Ja. Das war das, ne? Und völlig falsches Timing. Und also wäre er face first zu ihm hingefahren, ne, und hätte ihn in die Bande genagelt oder so oder dann da gestoppt, ne? Da hätte, glaube ich, keiner was gesagt, hätte keine Strafe gegeben, das Tor wäre mit Sicherheit noch nicht gefallen, ne? Und dann könnte es sein, dass das Spiel einen völlig anderen Ausgang nimmt, ne? Aber diese Strafe. Vorher war schon vieles defensiv, was nicht gut war, ne? Aber das war für mich so, glaube ich, auch mit der Entstehung des Tores so der Neckbreaker für dieses Spiel.
Ja, Axel Kammerer hat es im Interview nach der Partie angesprochen, bei Magenta kann man sich gerne angucken in den Highlights, die findet man auf Magenta Sport, auf YouTube, überall, wo Magenta die hochlädt. Man hat ja auch gesagt, ne, man ist so ein bisschen ins offene Messer gelaufen, ne? Unterzahl war wieder nicht so gut, bisschen blöde Strafen genommen. Und ja, so verliert man dann ein Spiel in Frankfurt mit 4-6. Und der Markus, sein Gesicht vor den Kollegen des Frankfurter Podcasts.
Nö, überhaupt nicht. Kann er mit leben.
Kommen wir zum Sonntag. Es ging weiter für die Haie und zwar nach Niederbayern zur Partie in Straubing. Die Tigers mit 8 Heimsiegen in Folge aus der Hauptrunde, also rückwirkend in die Hauptrunde der Saison 22-23, hatten den Tabellenführer am Freitag geschlagen, in Berlin gewonnen, waren selber nicht Tabellenführer geworden, aber trotzdem auf 2, glaube ich. Ja, und in so eine Partie geht Straubing inzwischen dann als Favorit gegen die Haie, ne?
Ja, gut. Ne? Und wenn man sieht, wie die Haie in den letzten Spielen in Straubing performt haben, ne, bleibt einem da fast nichts anderes übrig im Vorfeld. Ne? Straubing diese Saison richtig, richtig gut gestartet. Ne? Alle haben halt gesagt, haben so viel massiv Offensiv-Output verloren. Dafür sind sie halt defensiv um einiges stärker geworden. Da stimmt auch dann die Balance, was bei den Haien nicht immer, also dass das noch nicht so stimmt. Und die haben sich richtig, richtig gut präsentiert, ne? Aber dann kommen wir dann jetzt auch zu dem wichtigen Punkt, was ich eben schon gesagt habe, ne? Wenn sich halt nichts ändert, holen die Haie dieses Wochenende 0 Punkte. Und in diesem Spiel hat sich halt was geändert, ne? Nicht alles hat sich geändert. Ja. Es gibt auch Dinge, die sind gleich geblieben. Ich sag da nur 2 Drittel lang oder zumindest im 2. Drittel die Unterzahl der Haie. Aber alles in allem kann man, glaube ich, festhalten, dass gerade in dem Spiel am Sonntag in Straubing die Haie endlich mal wieder eine Defensivleistung gebracht haben, die den Namen verdient hat. Denn ja, sie haben über das ganze Spiel Straubing im Heimspiel bei 17 Schüssen gehalten. Im 2. Drittel hat Straubing lediglich 3-mal aufs Tor geschossen. Die haben noch 2 Tore rausgemacht. Das ist natürlich wieder auf der anderen Seite der Medaille. Aber trotz alledem, die Haie haben es geschafft und verstanden, Straubing offensiv ja einzuschränken oder einzudämmen. Und das haben sie gut gemacht.
Ja, gucken wir uns doch die Änderungen einfach mal an, ne, die du ansprichst. Also zum einen ist Marc Olver zurückgekehrt. Der war aus privaten Gründen länger nicht bei der Mannschaft. War jetzt, ich glaube, ungefähr 1,5 Wochen wieder da. Und das hat gereicht für Uwe Krupp, ihn wieder zu bringen, für Carter Proft. Der war draußen. Und er hat Olver natürlich dann an der Stelle zurückgesetzt zum Einstieg zu seiner alten Reihe mit McIntyre und Best. Und oh Wunder, die hat direkt wieder funktioniert. Und können wir schon von vornherein sagen, ne? Jason Best mit 2 Toren.
Ja.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Anschitzka zurück zwischen den Pfosten. Der hat jetzt mit dem Sieg in Straubing 4 von 5 Spielen gewonnen. Mhm. Ja, und in der Verteidigung, und da haben wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, hat er geändert, wie es letztes Jahr war. Ne? Nick Bane zu Brady Austin, hat Dietz und Schuster zusammengelassen, hat Moritz Müller zu Gianluca Senn hingestellt. Glötzl war weiterhin mit dabei als siebter Verteidiger. Auch wenn ich mir da manchmal wünschen würde, wir würden mit sechs in der Verteidigung spielen, 13 Stürmern, wie wir es am Saisonbeginn gemacht haben. Gehen wir aber später in der Vorschau bestimmt nochmal drauf ein zu dem Thema. Aber ja, das waren die Veränderungen und das hat zumindest bei 5 gegen 5 hat das Früchte getragen. Das 1:0 für Straubing fiel zwar schon nach gut 4 Minuten von Parker Tuomi, aber das war wieder so ein Ding, da kannst du auch mit der besten Verteidigung nichts machen, weil wenn du den ersten Aufbaupass dem gegnerischen Top-Verteidiger in die Kelle spielst und der hat aufgrund dieser Bewegung, die gerade am Laufen ist, dann einen Stürmer frei im Slot stehen, den er im Prinzip einfach nur die Scheibe halb hoch servieren muss und sagt, hier, zeig mir nur an, wo du sie hinhaben willst zum Abfälschen und da steht Tuomi und hält halt die Kelle rein. Da machst du nicht viel, ne?
Das ist dann wieder das, ne? Wenn halt alle in der Vorwärtsbewegung sind, du hast die Stürmer, die auf den Flügeln unterwegs sind, du hast dann Tim Wohlgemuth war es, glaube ich, der diesen eklatanten Fehlpass gespielt hat, von hinter dem Tor. Und du hast es perfekt gesagt, dann machst du halt als Torhüter schon mal gar nichts. Ne? Und auch die anderen vier können sich dann nur angucken und sagen, was ist hier gerade passiert. Ne?
Ja, und dann hast du Wohlgemuth, du sagst, der Pass. Und dann aber, wenn du die Situation weiterverfolgst, Tuomi ist sein Mann. Ne?
Ja.
Und er spielt diesen Pass und anstatt, dass er dann weiter mit Tuomi geht und den zumacht, zieht er nach außen. Er zieht dann nach außen weg und hat halt dann wirklich alles in der Mitte freigemacht. Da waren die Verteidiger auch, die haben da keine Aktien drin, nichts. Also das war ganz klares Ding, dass auf Wohlgemutskappe geht. Wie gesagt, Abfälscher drin. Machst du als Torwart nichts. Marc Olver kam zurück, hat sich gut eingefunden, wieder zurück in der DEL. Nach knapp 5 Minuten die erste Strafe gekriegt wegen Homestocks. Ohne Folgen an der Stelle. Und war dann aber auch dabei auf dem Eis, als die Haie das 1:1 gemacht haben durch Jason Best. Und unter gütiger Mithilfe von Hunter Miska.
Ja, der erinnerte mich bei dem Tor dann wieder an den Hunter Miska aus den ersten zwei Saisonspielen, wo wir uns dann schon gefragt haben, oh, was ist denn da mit Hunter Miska los? Der ist ihm halt durchgerutscht.
Im zweiten Drittel, du hast es gesagt, Straubing hat dreimal aufs Tor geschossen, 2 Tore gemacht, die waren beide im Powerplay, zum einen Marc Sängerli und zum anderen Nick Mettinen, McIntyre und Tureson saßen jeweils auf der Strafbank, das typische Haie-Unterzahl-Dilemma, was wir momentan haben, wer in die Statistiken auch guckt, auch
so übelst passiv in Unterzahl, ne? Also wenn man da mal aggressiv draufgehen würde und sich nicht so tief in die Box zurückfallen lässt, was da jeder Gegner Zeit und Platz hat zu kombinieren und sich die Spieler zurechtzustellen und die quasi immer sagen muss, so pass auf, ich lege den Pass gleich dahin oder du brauchst nur noch ins Tor zu schieben. Ne? Das ist so einfach für den Gegner, die High-End Powerplay auszuspielen. Das ist schon echt schwere Kost.
Jetzt pass auf. Die Haie sind NRW-Meister in Unterzahl.
Ja.
Von den 3 NRW-Teams haben die Haie die beste Unterzahl. Das Problem ist nur, sie sind damit trotzdem auf Platz 12 in der Liga von 14 Teams. Ne? Also nur Iserlohn und Düsseldorf mit schlechterer Unterzahl als die Haie. Und das hat man in diesem Drittel dann eben gesehen zu Beginn. Und trotzdem, und das ist wieder die Sache, wo ich eben meinte, ne, alles außer Unterzahl verbessert, bei 5 gegen 5 waren die Haie wirklich gut.
Ja, definitiv. Also das unbestritten. Die hatten nicht nur Tempo, die hatten auch die Zuordnung in der Defensive. Die haben auch geschafft, ihre Fehler zu reduzieren, nicht abzustellen, aber zu reduzieren. Und jetzt ganz wichtig, den Faktor Marc Olver hatten sie halt, ne? Der hat eine Aggressivität da reingebracht, der hat Checks gefahren, der hat den Straubingern, also ich glaube, der hat den echt wehgetan. Und das ist halt etwas, du musst halt auch in Strauben mit einer gewissen Aggressivität antreten. Und damit du halt mit Straubing mithalten kannst. Und ich glaube, die Haie haben, ne, gut, allein ich mag Olver die Intensität so hochgefahren, vor allem nach dem 3:1. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Straubing das beeindruckt hat, aber das hat den Haien was gegeben. Und sie haben dann halt Profite rausgeschlagen. Und du hast eben schon gesagt, Nate Baylen mit Brady Austin jetzt zusammen. Und der ist halt im Spiel auch wieder aufgeblüht. Und du hast halt auch gesehen, der hat sich vorne eingeschaltet. Der war fast an allen gefährlichen Aktionen vorne beteiligt, ne? Und hat auch nicht umsonst beim 3:2 in der Schussbahn gestanden oder seine Hose in den Schussweg gebracht, wie es, glaube ich, bei Magenta hieß, und den Schuss von Brady Austin abgefälscht.
Ja.
Und dann auch beim 3:3 durch Jason Best entscheidend vorm Tor mitgearbeitet.
Ja, hat da die Vorlage gegeben. Da noch kurz erwähnt, vielleicht, die Haie hätten vorher eigentlich das 3:3 schon machen müssen. Ne? McIntyre hatte in Überzahl diese Riesenchance, nach der Hunter Miska dann aus dem Tor gehen musste. Das dritte Tor hat eben nicht Miska gefangen, sondern Florian Bugel, der dann für 3 Minuten mal in den Kasten musste, als Miska mal kurz in die Kabine verschwunden ist. Aber nach 40 Minuten bist du mit einem guten 3:3 in die Kabine gegangen und du hast auf jeden Fall gedacht, hey, hier geht heute was in Straubing.
Ganz ehrlich, es ist ja nach 2 Dritteln eigentlich eine Duplizität dessen, was wir am Freitag schon hatten. Ne? Es steht 3:3, aber die Haie haben halt die letzten beiden Tore geschossen und gehen dann mit einem ganz anderen Gefühl jetzt ins letzte Drittel rein. Und du hast halt gemerkt, die Offensive wurde jetzt ein bisschen zurückgefahren, man wurde ein bisschen vorsichtiger und hat es halt weiterhin gut verstanden, Straubing eigentlich nicht ins Spiel kommen zu lassen und selber immer mal wieder so kleine Nadelstiche zu setzen und haben dann auch 2 Strafen bekommen, die Haie, die sie aber dann relativ gut von der Uhr genommen haben. Vor allen Dingen über die erste Strafe muss ich mal reden, weil Brady Austin, der dort Parker Tomi, ich nenne es mal, aus dem Spiel genommen hat, unbeabsichtigt. Der hatte halt im hohen Slot mehr oder weniger eingeparkt und Brady Austin wollte ihn eigentlich nur aus dem Slot beziehungsweise aus dem Sichtfeld für Tobias Anschicker befördern. Ist von hinten an ihm rangefahren und ja, hat ihn dann, so will ich es mal sagen, unbeabsichtigt mit dem Knie erwischt. Der Pakatome ist zu Boden gegangen, ist dann auch verletzungsbedingt vom Eis gegangen und scheint wohl längere Zeit zu fehlen. Gute Besserung nach Straubing erstmal. Und ja, was dann aber passierte, die Schiedsrichter sind ja dann zum Videobeweis gegangen und haben im Endeffekt eine Strafe für Crosscheck gegeben. Ja, du siehst in der Übertorkamera oder in der Kamera von oben, siehst du halt, ja, er geht mit dem Stock zu Parkerturm in den Rücken ein bisschen hin, aber es ist doch keine 2 Minuten für Crosscheck.
Vor allen Dingen, und da muss man vielleicht drüber reden, darfst du überhaupt die 2 Minuten für Crosscheck geben, wenn du eigentlich was anderes guckst? Weil du kannst mir nicht sagen, dass die vorher bei einer Knieverletzung, was ja augenscheinlich war bei Parkerturmi, dass sie vorher 5 für Crosscheck hätten geben wollen und deswegen sich das Video angeguckt haben. Es muss ja um eine große Strafe gegangen sein. Da kannst du ja nur auf den Kniecheck gucken. Du kannst doch nicht einfach dann eine andere Strafe geben, nur weil es dir so passt. Also mal abgesehen davon, dass es eine Strafe war, ne? Ohne Frage, ja?
Ja, korrekt.
Aber
ich glaube ja fast, die Schiedsrichter haben gar nicht gesehen, was da gewesen ist, sondern haben im Endeffekt nur mitbekommen, Tomi liegt auf dem Eis, Tomi ist verletzt, da muss irgendwas gewesen sein. Ich will ihn jetzt nichts unterstellen, aber anders macht es für mich fast keinen Sinn. Du kannst ja nicht die Strafe dann ändern in den Crosscheck.
Ja, es ist, naja, sag ich jetzt nicht so. Ansonsten fand ich die Leistung gar nicht mal so verkehrt von den Schiedsrichtern. Die haben eine relativ kleinliche Linie gefahren, hatte ich das Gefühl ansonsten. Also waren ein paar Strafen dabei, die sind eher so auf der Kann-Seite gewesen als auf der Muss-Seite. Aber das lief eben auf beiden Seiten ähnlich und von daher bin ich da
jetzt nicht unfein gewesen. Das war alles bis auf diese Entscheidung nachvollziehbar.
Ja, aber abgesehen davon, dass das tatsächlich immer noch in den Büchern steht, dass die Strafe, die letzte Haie-Strafe im 2. Drittel Alex Grenier bekommen haben soll, was aber ganz klar Maxi Glötzl war.
Ja, gut.
Auch schön, ne?
Das lassen wir mal aus.
Ja, weil Alex Grenier, der hat danach die zu vielen Spiele abgesessen, aber du hast es gesagt, die Haie killen beide Unterzahlsituationen und treffen dann eben vorne selbst mit ein bisschen Glück. Maxi Kamera bringt die Scheibe rein und vom Schlittschuh vom Verteidiger springt sie dann an Miska vorbei ins Tor. Das hieß auf der einen Seite, das war der 4:3 Siegtreffer für die Haie, auf der anderen Seite war das die 14. Partie in Folge, wo Maxi Kamera gescored hat.
Absolut.
Eine ganz schön lange Streak, saisonübergreifend.
Mhm.
Und ja, brachte den Haien am Ende des Tages 3 Punkte aus Straubing. Und das war das letzte Mal im April 2021 der Fall.
Ja, und noch nur um nochmal zusammenfassend zu sagen, ne, die Haie haben ja auch eine Sache richtig gut gemacht in Straubing. Und das ist das, was ich halt gerne auch vermisst habe. Sie haben am Anfang, in den ersten Spielen natürlich sehr schön gespielt, schöne Tore erzielt, schön herausgespielt, aber diese dreckigen Tore, die haben sie halt bisher noch nicht so erzielt. Und jetzt mit dem Spiel gegen Straubing haben sie dann auch mal die Scheibe ins Tor gearbeitet und haben ihr Glück auch mal erzwungen und sind direkt zum Tor gezogen und haben sich dort halt auch durchgesetzt. Und das ist halt ein ganz wichtiges Element, was jetzt am Sonntag Einzug gehalten hat ins Heilspiel. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, worauf man sich erstmal besinnen sollte. Ich glaube, wer hat es denn nach dem Spiel gesagt, oder Maxi Kamera ist es gewesen, sagte halt auch, ne, Dinge erstmal einfach, Spiel einfach halten, Scheiben zum Tor bringen, zum Tor gehen. Und das ist halt das, worauf die Haie gerade erstmal ein bisschen Wert legen sollten, weil schön spielen kannst du immer noch, wenn es läuft.
Ja, und was man noch sagen muss, der letzte Auswärtssieg, ich habe es ja gerade gesagt, im April 21, der war ja ohne Zuschauer. Ne? Oh. Weil da war ja was vorher. Und wenn man sonst guckt, wann der letzte Sieg der Haie in Straubing war mit Zuschauern, ja, das war, der Sieg war in der Corona-Saison, da waren keine Zuschauer da, das kann dann schon mal passieren. Der letzte Haie-Sieg in Straubing mit Zuschauern, was denkst du?
Bei 18.
Weihnachten 2017, 26.12.2017.
Oh, war ja nah dran.
Ja, also von daher, das dann vor dem Publikum in Straubing dann doch noch mal etwas länger weg.
Bevor wir jetzt weitermachen,
bitte,
habe ich eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja eben schon gesagt, ne, Marc Olver, der jetzt zurückgekehrt ist ins Line-Up und ein nicht zu unterschätzender Faktor im Spiel gewesen ist. Jetzt stelle ich mal die Frage so an dich und vielleicht auch an die Zuschauerinnen und Zuhörer. Die können ja dann gerne über die sozialen Medien oder per Mail uns antworten, was sie da so dazu sagen oder was sie davon halten. Und zwar, bist du der Meinung, die Haie haben zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer?
Ich bin ja Gott sei Dank ein bisschen vorbereitet von dir worden auf die Frage, dass die kommen wird. Ich würde fast sagen, nein. Ich glaube aber, die Rolle von jedem Einzelnen ist noch nicht jedem klar.
Das ist eine gute Antwort und deckt sich auch mit dem, was ich dazu gesagt hätte jetzt.
Weil zum Beispiel, wie siehst du Dave McIntyre?
Ja, da nimmst du natürlich jetzt so ein Paradebeispiel raus. Also letzte Saison hat uns ja Dave McIntyre mit seiner Leistung überrascht. Haben wir jetzt nicht wirklich mit gerechnet, ne, was er uns letzte Saison da geboten hat. Und ich bin ja auch nicht müde zu sagen, er hätte besser nach der letzten Saison aufgehört, ne? Und diese Saison kommt er halt schwierig in die Gänge. Und wenn du halt den Output von dieses letzte Saison und die Erwartungshaltung, aber die eigentliche Rolle, die er einnehmen soll als Bottom Six Stürmer, als Center in Unterzahl und der halt nach Möglichkeit, wie es da bei den Bottom Six halt gerne mal ist, primär keine Gegentore bekommen soll mit der Reihe, aber auch offensiv Akzente ersetzen soll, ne? Ist er dann der Stürmer, der eine dritte Scoring-Line anführt oder nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von den spielerischen Fähigkeiten, die er hat, kann er natürlich in der dritten Scoring-Line vorangehen, auch in seiner Erfahrung, aber das, was er dann aufs Eis bringt, ne, weil wie oft hatten wir es jetzt schon, dass wir den Eindruck hatten, dass er dem Spiel hinterher rennt. Da muss man halt dann auch da wieder, ich hole wieder das zurück, was ich eben gesagt habe, die Balance finden zwischen offensivem Output und defensiver Absicherung. Und da sehe ich ihn eher als den Center, der die Winger in Szene setzen kann, aber dann eher doch auch bitte defensiv absichern sollte.
Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also für mich ist er Häuptling von der Erfahrung her und vielleicht von dem, was er in der Kabine sagt, aber auf dem Eis, und darum geht diese Sache ja, ist er eigentlich eher der Arbeiter für mich.
Ja, ne? Und das sind halt so Dinge, und das hast du richtig gut gesagt, wenn du sagst, dass noch nicht jedem so die Rolle klar ist. Weil ich habe von meinem Eindruck her, was so die defensive Intensität angeht, so dieses so, ich gehe da rein, ich blocke Schüsse, ich werfe mich in jeden Zweikampf, da fehlt's halt noch an ein paar Prozent bei dem einen oder anderen. Und da könnte halt mehr kommen. Und das sind halt auch so Dinge, weswegen es gegnerische Stürmer halt oder Verteidiger halt auch in der Highzone immer sehr einfach haben, zum Abschluss zu kommen und auch zu hochprozentigen Abschlüssen zu kommen, die sie dann ja auch geneigt sind, reihenweise zu verwandeln. Ne? Und auch in Unterzahl dann wieder, ne? Das Unterzahlspiel ist ja nicht ohne Grund schlecht. Und das liegt nicht nur an dem Positionsspiel.
Lass mal sacken. Wie gesagt, darf jeder gerne was zu schreiben. Social Media, sharkbite-pod oder eben per E-Mail sharkbitepod@gmail.com. Wir gucken mal auf die aktuelle Tabelle, Markus. Ne? Und wir haben es eben schon mal gesagt, die Haie sind aktuell Siebter. Also haben wir beide im Vorgespräch gesagt, die Haie sind aktuell Siebter, punktgleich mit dem Sechsten. Und bis zu Platz 1 sind es 6 Punkte. Das ist ein Wochenende in der DEL. Also da ist jetzt alles, aber der Zug noch nicht abgefahren. Aber es ist auch das, was wir vor der Saison vermutet haben. Es ist eng wie sonst was.
Ja, also die DEL, was das angeht, gibt uns all das, was wir uns gewünscht und auch erwartet haben. Wie du schon gesagt hast, ne, es ist ein perfektes Wochenende, was den ersten und siebten voneinander trennt. Und es zeigt sich halt auch, dass der Meister oder der letztjährige Finalist aus Ingolstadt bisher noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind und bisher mit München auf Platz 9 und Ingolstadt auf Platz 12 man kann jetzt sagen, den Erwartungen hinterherhinken, aber wenn man dann sieht, München mit 16 Punkten, gut, Ingolstadt jetzt mit 12, jeder kennt aber deren Stärken und Qualitäten und sollte sich bewusst sein, die werden schon noch kommen im Laufe der Saison.
Das haben wir letztes Jahr über Berlin auch gesagt, ne?
Ja, gut, aber ich glaube, das ist anders.
Aber man gehe zurück auf das, auf unsere Saisonvorschau-Episode. Genau so haben es die Experten, die wir aus München beziehungsweise aus Ingolstadt zu Gast hatten, der Flo und der Markus, genau so haben sie es angekündigt, ne? Dass es am Anfang ein bisschen stottern wird und solange man am Ende dann in die Playoffs reinsegelt, ist das völlig in Ordnung.
Ja, ganz ehrlich, in beiden Kadern sind Spieler, die haben genug Erfahrung, genug Qualität, die dann wissen, in den Playoffs den Schalter umzulegen und von daher erstmal den Ball verhalten und noch ist ganz viel zu spielen. Von daher, da braucht sich aktuell noch keiner Sorgen zu machen.
Was hältst du denn von der Gegentorzahl und von der Tordifferenz der Iserlohn Roosters?
Wow.
Also wir haben jetzt über Iserlohn die letzten beiden Male auch schon gesprochen, aber hey, liebe Roosters, es fällt schwer, nicht über euch zu sprechen, wenn ihr an einem Wochenende gegen die beiden Teams vor euch, nämlich gegen Augsburg und Nürnberg, verliert und dabei gigantöse 14 Gegentore fresst.
Ja, mal ganz kurz. Also die Haie durften sich jetzt vor dem Spiel am Sonntag auch nicht gerade mit rumbekleckern, was Gegentore angeht. Ne? Die bekamen ja mal eben schlappe 16-3. Von daher, aber ja.
Ja, aber die Haie schießen ja auch viele. Die haben ja immer noch eine +5 auf der Differenzseite und nicht -30.
Ja, genau, richtig. Ich hatte mir nur vor dem, nee, nach dem Spiel gestern am Kunden gesehen, so, boah, die Haie haben schon 37 Gegentore. Ja, das ist dann dieses, auch da kurz dann am Einhaken, dieses prognostizierte Spektakel, ne? Vorne hui, hinten, das sind dann torreiche Spiele, und dass man nicht unbedingt so ein 1-0 oder so erwarten kann oder erwarten sollte oder spiele wenig Toren. Und Iserlohn, ja gut, das ist ja das völlige Gegenbeispiel. Die haben ja hinten quasi jeden Tag auf der Tür und vorne läuft halt bei denen auch eigentlich gar nichts. Und wenn du dir allein nur das Spiel gestern gegen Nürnberg anguckst, alter Verwalter.
Ja, und ich habe gedacht, wir hatten heute noch die erste Trainerentlassung mit live bei uns, aber ich habe gerade noch mal geguckt, da ist noch nichts gekommen, also noch ist Greg Poss im Amt bei den Roosters. Ja, die sind jetzt aber Tabellenletzter seit gestern, weil die DG einen Punkt in Bremerhaven geholt hat. Was dafür sorgt, dass Bremerhaven es tatsächlich schafft, an zwei Spieltagen hintereinander zweimal gegen den Tabellenletzten zu spielen, das ist auch eine Leistung und das auch noch selbst verschuldet.
Ja, absolut richtig. Ja, Bremerhaven, ne? Wenn wir den Schlenker halt direkt machen wollen.
Ja, machen wir.
Kommen wir dann halt zu einer Meldung, die heute über X kommuniziert worden ist. Und zwar, dass Thomas Popisch nach der aktuellen Saison sein Traineramt in Bremerhaven niederlegen wird. Und,
könnte.
Oder könnte? Was könnte?
Also warte, ich würde es einmal zitieren.
Ja, bitte, mach das mal.
Ich habe den Wort nicht genau. Gerade auf, das hat der gute Ringred gepostet, der ja bei sowas immer relativ gut informiert ist. Da haben wir es noch. Aktuell sieht es so aus, als würde Thomas Popisch nach 8,5 überaus erfolgreichen Jahren als Trainer Bremerhaven nach der Saison verlassen. Es sieht aktuell so aus. Also das ist jetzt keine Bestätigung, aber man spricht wohl drüber, ne? Und das ist dann jemand, wenn der auf dem Markt ist, da schlagen die Wellen natürlich ein bisschen hoch.
Sagen wir so, wir wissen, von daher kann man das schon fast als fix. Aber gut,
lassen wir das. Ja, und man muss jetzt einfach mal gucken, ne? Er hat ja, glaube ich, selber irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass er in der DEL nirgendwo anders als Bremerhaven trainieren wird. Insofern guckt man natürlich momentan ein bisschen weiter. Der DEB sucht im Zweifelsfall. Ich glaube, er hat familiäre Bande über seine Frau nach Krefeld. Er hat vorher in Dresden mal trainiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von daher, ja, da ist vielleicht ein bisschen was möglich. Warten wir mal ab, wie das dann aussieht. Laut der Meldung soll übrigens der ehemalige Haie-Verteidiger und jetzige Co-Trainer Alex Sulzer da dann der neue Chef an der Bande in Bremerhaven werden.
Interessant.
Zwei Sachen habe ich noch, Markus, bevor wir zum nächsten Haie-Wochenende oder zu den nächsten Haie-Wochenenden kommen. Zum einen, gerade frisch rein vor 11 Minuten, Colton Jobke nach seinem Check gegen Yannick Proske mit einer Strafe von 3 Spielen belegt worden von der DEL. Und dann auch DEL als Hauptthema. Der Hauptsponsor der DEL, Penny, ist als Sponsor des Jahres ausgezeichnet worden. Ja, Glückwunsch dazu an die Penny Communication Crew. Die machen auch viel richtig beim Eishockey, muss man sagen. Ne? Machen ja viel bei der DEL und beim DEB. Von daher, well deserved, möchte ich meinen. Und ja, sowas nimmt man natürlich auch als Liga dann gerne mit, wenn ein Ligasponsor mal so einen Preis einheimst.
Natürlich, zeigt von einer guten Partnerschaft.
Markus, hast du zur Liga generell noch was?
Zur Liga generell? Nee, ich glaube nicht.
Dann lass uns doch einfach mal den Weg schlagen zu den nächsten Haie-Spielen. Und das Ganze mache ich über einen kleinen Umweg der letzten beiden Spiele. Denn sowohl in Frankfurt als auch in Straubing war die Halle ausverkauft, als die Haie zu Gast waren. Und das bringt mich dazu, für die nächsten Haie-Spiele, die zu Hause stattfinden, in die Ticketshops zu gucken. Gegen Schwenningen sieht es weiter gut aus, haben wir letztes Mal schon geguckt. Wir tippen da ja auf die Erstsemester-Aktion, wissen das aber nicht genau, aber da sieht es wirklich gut aus. Auch gegen München, da würde ich fast sagen, da ist der Oberrang 2 außen noch nicht im Verkauf, aber der Rest ist fast ausverkauft und da haben wir dann die Informationen bekommen. Vielen Dank dafür. Da gibt es die Kumpelkartenaktionen für die Dauerkarteninhaber. Und dann macht das natürlich Sinn, dass das schon so früh so viel weg ist. Aber auch gegen Bremerhaven, ne? Diversity Day, Feiertag, 1.11. Auch da hast du im Oberrang 1 noch Tickets zu kaufen, Unterrang schon fast ausverkauft. Aber trotzdem, das sieht auch schon wieder so aus, dass das Ding Richtung 14.000, 15.000 geht. Denn das sind noch über 2 Wochen, bis das Spiel ist.
Ein Glück, würde ich mal sagen.
Ja. Dass der allwöchentliche Ticketüberblick. Und jetzt kommen wir aber zu den Spielen, die die Haie erwarten. Und wir starten mit dem letzten der 4 Auswärtsspiele in Serie. Am kommenden Freitag spielen die Haie bei den Grizzlies Wolfsburg. Die Jungs von 3-on-3 Overtime werden ja nie müde zu sagen, die Haie gewinnen eigentlich in Wolfsburg immer. Ich verstehe das eigentlich nie, aber anscheinend die Zahlen stimmen dann wohl tatsächlich doch. Also werde ich mir das ganze Ding aus der Nähe anschauen und bin am Freitag mal in Wolfsburg vor Ort und schaue mal, ob das stimmt. Weiß aber, dass ich zum Beispiel die letzten Male in Wolfsburg, glaube ich, immer Niederlagen gesehen habe.
Da war ich ja auch dabei. Vielleicht ist das wieder der Kasus Knaxus.
Das mag natürlich mal wieder sein, ne? Dass du schon wieder das Zünglein an der Waage warst.
Ansonsten schöne Grüße nach Berlin an die Beleidigung, die dich jetzt erwartet hat. Sind ja auch die beiden schuld.
Ja, das werden wir dann mal rausfinden, ne? Wo war ich gerade? Jetzt habe ich etwas den Faden verloren, aber das macht nichts. Achso, ich wollte gerade mal gucken, wann die Haie das letzte Mal in Wolfsburg gewonnen haben. Ja, zum Beispiel.
Das haben wir letzte Saison auch schon gemacht.
Ja, an Weihnachten letztes Jahr schon, ne? Oder davor tatsächlich auch schon kurz vor Weihnachten, glaube ich mal. Ja, obwohl 3 der letzten 4 Spiele haben sie verloren in Wolfsburg. Zwar 2 davon nach Verlängerung oder Shootout, das kann ich hier nicht ganz erkennen. Aber ja, so langsam habe ich recht mit meiner Behauptung, die Haie verlieren mehr in Wolfsburg, als dass sie gewinnen. Und das haue ich dem Sven um die Ohren, wenn er was zu meckern hat. Aber das andere, worauf ich hinaus wollte, die Wolfsburger, die sind Dritter in der Tabelle. Und ich glaube, das hast du mir gestern geschickt gehabt.
Ja, habe ich.
Mit -4 Toren.
Ja, vor allem die haben 26 Tore geschossen und 30 Gegentore, ne?
Ja, das ist der umgekehrte Hai, ne? Also die Wolfsburger haben die drittwenigsten Tore der Liga geschossen, dafür aber auch die viertwenigsten kassiert. Und bei den Haien ist das genau umgekehrt. Die haben die zweitmeisten geschossen, aber die zehntmeisten kassiert.
Ja. Das ist es dann, also ganz ehrlich.
Zehnt wenigsten, natürlich, ja.
Wir reduzieren es mal kurz darauf. Also, wenn es die Haie schaffen, an die Leistung von gestern in Straubing nahtlos anzuknüpfen und dann vielleicht auch noch von der Strafbank fernbleiben, sehe ich da eine realistische Chance, dass die Haie das Spiel gewinnen.
Ist ja langweilig. Ich hatte gedacht, du sprichst auf den Pöbelfaktor und sowas noch an, der natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen wird, wenn wir vor Ort sind.
Der Pöbelfaktor hat die letzten Male leider nicht so, war nicht so erfolgreich. Von daher.
Ja, wir gucken einfach mal. Also, das ist wieder mal ein Topspiel gegen ein Team in der DEL, von dem man jetzt sich am Ende des Tages wieder fragt, warum sind die eigentlich nach dem Start auf 3?
Ja,
also wir blicken einmal zurück auf den Saisonstart. Ein knappes 4-3 gegen Augsburg, kennen die Haie. In Bremerhaven verloren, kennen die Haie. Straubing geschlagen, kennen die Haie. Aber dann 5-0 in Schwenningen verlieren, kennen die Haie noch nicht.
Gott sei Dank.
Gegen Iserlohn zu Hause verlieren, kennen die Haie noch nicht. Aber seitdem fast nur Siege bei den Grizzlies, gegen die Eisbären verloren, das kennen die Haie auch. Aber Frankfurt geschlagen, München geschlagen, Mannheim geschlagen, Düsseldorf relativ locker geschlagen. Also von daher, die haben sich schon wieder da oben eingenistet und fühlen sich ja da wie immer ganz wohl, die Grizzlies.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, Im Spiel in Wolfsburg wird ganz viel halt auf das Teuter-Duell ankommen. Ne? Also Dustin Strahlmeier.
Ja, ich gehe davon aus, er spielt. Jetzt hat das letzte Spiel hat Hannibal Weizmann zwar überragend gehalten gegen Frankfurt. Also ich habe aus Frankfurter Lager nur gehört, was der da wieder rausgeholt hat. Ne? Ja, aber das heißt für mich dann auf der anderen Seite, Strahlmeier wird gegen die Haie wieder spielen.
Ja, klare Sache. Und dann wird es ja darauf ankommen, Wege an Dustin Strahlmeier vorbeizufinden.
Und wer spielt bei den Haien im Tor?
Ja, gute Frage. Also nach gestern, ich würde es, glaube ich, begrüßen, wenn Tobias Antschitschka den nächsten Start nochmal bekommt.
Da würde ich nach der Partie gestern auf jeden Fall mitgehen. Wie gesagt, 4 von 5 Spielen hat er gewonnen, die er gemacht hat. Und da musst du natürlich auch irgendwann mal, auch wenn du es ausgeglichen hast bisher, ne, ich glaube es ist 6-5 in der Verteilung, da musst du auch irgendwann mal deinen starken Goalie reiten. Ne?
Viel wichtiger ist, am Freitag ist Gregor McLeod wieder an Bord.
Ich würde fast sagen, ja, also es hat sich so ein bisschen bei Magenta so angehört, als wäre er wieder mit an Bord.
Und dann stellt sich daraus natürlich dann wieder die Frage.
Was war's mit Wohlgemut, ne?
Was machst du im Endeffekt dann mit Tim Wohlgemuth? Ne? Der hat ja jetzt halt Center zwischen Grenier und Schütz gespielt. Dann kommt ein Gregor McLeod wieder. Ein Olber ist jetzt im Team. Der hat sich, oder hat der Reihe mit McIntyre und Bastard viel gegeben und insgesamt im Heilspiel viel gegeben. Ne? Was machst du mit Tim Wohlgemuth? Freddy Storm ist jetzt schon in der 4. Reihe. Hat dort gespielt mit Robin van Keitzer und Elias Lindner und ja.
Bold Prediction, Hot Take.
Ja, dann kommen wir dann zu der Sache mit den ne, 6 Verteidiger, 13 Stürmer.
Genau, richtig. Warum gehst du nicht mit 6-13? Das hast du am Anfang der Saison gemacht, als es gut war. Wenn du aus der Verteidigung rausnimmst, ob das ein Dietz ist, ob das ein Senhen ist, das kannst du wahrscheinlich würfeln. Ja, da wird sich nicht viel tun. Balen Austin, Schuster Glötzel, Mo-X. Oder eben, wenn Dietz drin bleibt, dann eben Mo mit Glötzel. Das wäre dann so die Verteidigung. Und dann gehst du im Sturm einfach wieder die ersten beiden Reihen stehen. Du hast die Reihe um McIntyre, die funktioniert. Und dann gehst du in eine 4. Reihe. Und eine 4. Reihe von Kalster, Wohlgemuth, Storm. Hört sich für mich richtig gut an.
Ja, definitiv. Und
ne, nimmst dann natürlich noch den 13. Stürmer mit. Ne? Also ob du dann einen Hennelt oder einen Lindner mitnimmst. Coinflip, ne? Also 50-50, die wechseln sich immer ab. Jetzt wäre Hänelt dran. Ich gehe aber, wenn du in Wolfsburg spielst, gehe ich mit dem Körper von Lindner über das Talent von Hänelt.
Ich gehe gerade nach den letzten Eindrücken generell erstmal mit Lindner, weil der hat sich für mich in den wenigen Sequenzen, die man jetzt von ihm gesehen hat, ich würde etablieren es vielleicht zu hoch gerufen, ne? Aber der hat sich gut integriert und der weiß offensiv vorzugefallen, der setzt sich in Szene und setzt seine Mitspieler in Szene und macht jetzt auch nichts Vorgewilltes, sondern die Sachen einfach und das gefällt mir halt, wie er sich einbringt und daher, wenn es an mir gehen würde, ich würde momentan Elias Lindner klar den Vorzug vor Hakon Hänelt geben.
Aber auch nur als 13. Stürmer dann, ja?
Erstmal wichtig, dass er mit dabei ist, dass er seine Eiszeit bekommt. Wie das Ganze aussieht, muss man dann sehen, aber immer noch besser, als wenn er gar nicht dabei ist.
Dann haben wir ja gesagt, bis zu dem nächsten Mal, wo wir aufzeichnen, gibt es noch 3 weitere Spiele. Gegen Schwenningen zu Hause, gegen München zu Hause und mal wieder in Frankfurt Ende des Monats. Auch da kann es sein, dass ich vor Ort bin. Du vielleicht auch. Mal gucken, ob wir da uns hinbegeben können, wie das zeitlich aussieht, ob wir das möglich machen können. Schauen wir einfach mal. Ich finde es aber fast noch zu weit in der Zukunft, jetzt da etwas genauer drauf einzugehen. Also vielleicht nochmal auf Schwenning, weil wir gegen die noch nicht gespielt haben. Als einziges Team. Die Haie haben wirklich nach 13 Spielen gegen alle dann einmal gespielt nach Schwenning. Und das ist ja die verschobene Partie von dem Sonntag auf den Mittwoch. Weswegen wir dann sagen, zwischen dem Mittwoch und dem Freitag wird es schwer aufzunehmen, weswegen wir das eine Woche nach hinten schieben. Hatten wir ja ganz am Anfang schon mal darauf hingewiesen.
Ja, Termin-Issues an einem Donnerstag geht leider nicht.
Ja, und ganz ehrlich, ne, mittwochs bist du um nicht vor 23 Uhr aus der Halle raus, donnerstags arbeiten, habe ich am Donnerstagabend im Zweifel auch mal keinen Bock, da nochmal einen Podcast reinzuschieben, wenn du freitags schon wieder in der Halle stehst. Also irgendwo ist dann auch mal ein bisschen Privatleben vielleicht angebracht, wer weiß.
Ja, absolut.
Aber ja, vielleicht zwischendurch noch mal so ein 10 Minuten, ein kleiner, so, wenn sich irgendwas Großartiges tut oder wir mal mit Sven vielleicht noch mal über Wolfsburg sprechen oder Ähnliches, gucken wir mal, schieben wir vielleicht mal so einzeln dazwischen. Aber trotzdem möchte ich natürlich jetzt von dir hören, in Wolfsburg, gegen Schwenning, gegen München, in Frankfurt. Boah, Markus, jetzt hau mal einen raus, was die Punkte angeht.
Ja, Wolfsburg habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Also wenn die Heidi Kleinigkeiten richtig machen, gehe ich da mit 3 Punkten. Schwenning zu Hause, Schwenning ist immer so scheiße. Schwenning kannst du einfach nicht tippen.
Ey. Also es ist nicht Harold Kreis, ne?
Nein, es ist
nicht. Möchte ich nochmal dran erinnern.
Ja, aber trotzdem, Schwenning spielt irgendwie unangenehm. Klar, die spielen zu Hause unangenehmer, als sie es auswärts tun, aber das ist wieder so ein Spiel, das kannst du auch wieder auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Trotzdem, ja, ich hau jetzt einen raus. Eigentlich müssen die Schwenning aus der Halle schießen. 3 Punkte auch da. Sondern kommt München. Ich glaube, München hat die Niederlage gegen die Haie definitiv noch präsent. Und die wollen da was wieder gut machen. Und München hat in Köln eigentlich überwiegend immer gut gespielt. Trotzdem sage ich, die Haie holen den Sieg nach Overtime. Also 2 Punkte. Und dann geht's nach Frankfurt. Mal wieder nach Frankfurt zu unseren lieben Freunden, die mich ja gemimt haben nach dem Sieg jetzt am Freitag. Und die sind natürlich jetzt euphorisch, ne? Die haben ihren ersten Sieg in die Haie geholt. Die stehen auf Platz 6 in der Tabelle. Die haben, glaube ich, einen Torschnitt von 6 aus den letzten Spielen aufgelegt.
Ja, bis zum Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg war es damals 3-2, genau. Trotzdem, die Haie wollen da was wieder gut machen. Die Haie haben einen sehr großen Supporting-Cast dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Busse im Endeffekt nach Frankfurt fahren, aber der Gästeblock ist mehr als voll und die umliegenden Bereiche. Und ich glaube, diese lautstarke Unterstützung auch und die Serie, die Haie dann gestartet haben, werden hilfreich sein, um in Frankfurt 3 Punkte zu holen. Also es macht insgesamt 3, 6, 9, 11 Punkte aus den nächsten 4 Spielen. So, jetzt habe ich einen rausgehauen.
Wow. Wow. Markus. Und ich dachte schon, mit meinen 9 würde ich hochgehen.
Ich poker jetzt hoch.
Respekt, Markus pokert hoch. Ich sage 9 Punkte aus den 4 Spielen. Wie gesagt, wie die sich verteilen, ob die Haie überall was holen oder da auch mal eine Niederlage mit dabei ist und es sonst 3 glatte Siege werden, sei einfach mal dahingestellt. Und dann kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Noch wieder zu unserer Playlist. Ne? Die füllt sich langsam. Wir haben heute noch mal einige Wünsche von Zuhörern mehr mit dabei. Das werden wir in den nächsten Wochen, damit die nicht zu schnell zu voll wird, werden wir das wieder ein bisschen runterfahren. Aber heute haben wir nochmal 5 Songs, die auf die Liste wandern, Markus. Und ich fange mal mit dem Song an, den ich am häufigsten im Postfach hatte, von diversen Hörern gefordert worden. A Warrior's Call von Volbeat geht da heute
mit drauf. Schöne Wahl, schöne Wahl.
Dann haben wir auch ausnahmsweise mal, weil er gehört ja mit dabei und bisher haben wir ihn kategorisch außen vor gelassen, den Max gefragt, unseren Grafiker, und der hat von Egypt Central Kick-Ass einmal draufgebracht. Markus, was kommt denn von dir?
Ja, ich setze einen drauf und zwar steuere ich jetzt Soundgarden mit Black Hole Sun dabei.
Soundgarden mit Black Hole Sun von Markus. Dann habe ich von Thousand Foot Crutch Move noch anzubieten, aus dem E-Mail-Postfach. Und von mir, ich gehe das erste Mal in die Richtung etwas softere Töne, balladenmäßig. Eine in Deutschland relativ unbekannte Band, da wo sie herkommen, in Südafrika, aber relativ groß. Ich bringe Breezing von Prime Circle mit rein.
Die soften Töne rein, ich glaube es ja nicht.
Ja, so ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir 12 Lieder oder so drauf, da kann man ein bisschen mal was einpflanzen, dann kann ich beim nächsten Mal auch wieder richtig schön steil gehen.
Ich werde mich dem nicht anschließen mit dem Soften. Ich werde mir treu bleiben.
An dieser Stelle wieder, wie immer, die Frage, Markus, haben wir was vergessen oder hast du noch was?
Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Ich bin mir 100% sicher, dass wir was vergessen haben. Der eine oder andere User wird mich da bestimmt oder uns darauf hinweisen. Dann
mit Sicherheit.
Warum habt ihr nicht darüber gesprochen? Warum nicht darüber? Ich bitte aber darum, um zulassen, dass ich meine Stimme irgendwie schon muss. Ich bin jetzt froh, dass ich schon so lange durchgehalten habe. Ich werde spätestens.
Du weißt aber, dass deine Stimme nicht dein Hirn ist, ne? Das ist dir schon bewusst, ja?
Ja, aber trotzdem, das Artikulieren fällt halt sehr schwierig. Ich werde spätestens morgen, werde ich die Quittung dafür kriegen. Von daher, von meiner Seite reicht's für heute. Ja.
Ihr dürft wie immer gerne E-Mails schreiben, wenn wir über was sprechen sollen. Wenn ihr Songvorschläge für die Playlist habt. Wie gesagt, wir haben noch einen guten Teil im Postfach. Da wird auch jetzt immer in der nächsten Zeit was kommen. Aber ihr dürft natürlich immer was mehr reinreichen, wenn da welche Lieder sind, die sich rauskristallisieren, weil mehr die fordern, kommen die natürlich auch schneller auf die Liste. Ansonsten, wenn wir über was sprechen sollen, wenn ihr Fragen habt, die wir klären sollen, ihr Punkte habt, die wir vergessen haben, dann immer gerne eine E-Mail an sharkbitepod@gmail.com. Ansonsten folgt uns gerne auf den bekannten sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram unter sharkbite_pod. Und ja, wir nehmen erst in 14 Tagen wahrscheinlich wieder auf. Bis dahin werden wir hoffentlich wohl auch eine eigene Seite beziehungsweise einen Account bei Blue Sky haben, wo man uns bis dahin auch finden wird. Das werden wir aber natürlich auch nochmal kundtun. Wir hatten Auswärtsspiele. Wir haben keine O-Töne, weil wir nicht vor Ort waren. In diesem Sinne bleibt nur zu sagen, bis in spätestens 14 Tagen. Gehabt euch wohl, schreit ihr Haie zu Siegen und mehr. Bis dann.
Ciao.